Gleich zu Anfang bringe ich einen Spoiler-Disclaimer oder wie diese Begriffe auch immer heißen und überall vorangestellt werden. In der folgenden Podcast-Episode werde ich nicht die herrlichen Kunstschätze der Fürsten von Liechtenstein in den Himmel loben, obwohl sie das natürlich verdient haben, sondern es geht um die Sammlung an sich. Sie zeichnet sich nämlich durch drei wesentliche Punkte aus, die sie so besonders machen. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Erstens, die Sammlung ist uralt. Sie besteht seit über 400 Jahren und war immer in Familienbesitz bis heute. Zweitens, die Sammlung ist privat. Diese Sammlung hat nie einem Staat gehört oder wurde an einen Staat verliehen oder konnte irgendwie durch demokratische Rechte gehandelt werden. Diese Sammlung gehörte der Familie von Liechtenstein, wie wenn sie dir persönlich gehören würde. Und diese Rechte hat die Familie auch immer behalten und darauf gepocht. Und drittens, die Sammlung ist für die Familie der Fürsten von Liechtenstein eine Wertanlage und sie wird auch als solches behandelt. Karl I. erlebte 1569 bis 1627, war eigentlich der Begründer der Sammlung. Natürlich, wie alle Adelsfamilien, hatten sie Kunstschätze, sie hatten Tapisserien, sie hatten vielleicht ein Bild oder auch Fresken in ihren Schlössern, was auch immer. Doch Karl I. war eigentlich der Begründer einer Kunst- und Wunderkammer, wie es sich für einen Fürsten dieser Zeit gehörte. Kunst- und Wunderkammer sagt eigentlich schon das Wort, was dort drin ist. Einerseits sind es Wunder, zum Beispiel in Form Aldehyd eingelegte, keine Ahnung, mit zwei Köpfen geborene Lämmer. Tatsächlich, oder ein Krokodil. Oft hatten diese Sammlungen auch das Horn eines Einhorns als besondere Sehenswürdigkeit, aber es gehörten eben auch Kunstwerke dazu, auch als besondere Sehenswürdigkeit, weil eben besonders schön gemalt oder besonders wertvoll mit besonders teuren Materialien hergestellt. Die Fürsten von Liechtenstein sammelten immer, aber einen Höhepunkt erreichte die Sammlungstätigkeit, als Fürst Johann Adam in den Jahren 1690 bis 1705 ein Palais an der Bankgasse in Wien errichten ließ, nämlich genau um diese Kunstsammlung der Fürsten von Liechtenstein auch unterzubringen. Er war übrigens derjenige, der die Gemälde von Peter Paul Rubens kaufte oder von Antonis van Dyck. Im Jahr 1810 brachte dann Fürst Johann I. die Sammlung von dem Palais in der Bankgasse ins Gartenpalais in der Rossau, dem anderen Stadtpalais der Familie Liechtenstein in Wien, und machte sie dort der Öffentlichkeit zugänglich. Zahlende Besucher konnten sich also die Sammlung, die private Sammlung der Fürsten von Liechtenstein, ansehen wie in einem Museum. Sie blieb dann dort auch bis 1938. Johann I. war ein sehr aktiver Sammler. Er hat den Bestand von 840 Bildern auf 1640 Bilder vergrößert, also fast verdoppelt. Einen weiteren Stempel drückte auch Johann II. Dieser Sammlung der Fürsten von Liechtenstein auf. Er war ein Nostalgiker und großer Fan der Wiener Biedermeier-Malerei, zum Beispiel Waldmüller, Amerling, Fendi, wie sie alle heißen, die Wiener Biedermeier-Künstler, denn er war mit ihnen aufgewachsen. Sie hatten seine Kindheit als, ja, also eigentlich noch als Hofkünstler begleitet und es waren Zeiten, zu denen er sich zurücksehnte. Er lebte in der Zeit, als in Wien die Ringstraße gebaut wurde und das war dann schon ein ganz anderer Geruch in der Stadt. Er versuchte ein bisschen die alten Zeiten wieder heraufzubeschwören und hat auch viele Sammlungen in Wien, insbesondere das Historische Museum, mit Bildern der Wiener Biedermeier-Malerei beschenkt, damit sie diese auch zeigen und damit diese Zeit ein bisschen weiterlebt. Trotzdem konnte er mit dem Historismus etwas anfangen, zum Beispiel was seine Schlösser betraf. Also er hat einige Schlösser wieder aufbauen lassen im Stile von, also das heißt ja Historismus der Geschichte, die Geschichte hochleben lassend sozusagen. Man baute damals im Stile von der Gotik oder im Stile von der Renaissance und so hieß der Stil, hießen dann die einzelnen Unterstile auch, also Neogotik, Neorenaissance, das kommt alles aus der Zeit. Und Johann II. Hat zum Beispiel in Liechtenstein einige Kirchen bauen lassen, die er von einem Wiener Architekten, der neogotisch baute, eben errichten ließ. Oder selber auch seine Schlösser hat er nach vielen verschiedenen Stilen wieder aufbauen lassen. Auch das Schloss Vaduz, das nämlich lange Zeit eine Ruine war bis 1900 und erst dann langsam zum wirklich zum wohnlichen Schloss ausgebaut wurde, wo die Familie Liechtenstein heute noch lebt. Die Sammlung der Fürsten von Liechtenstein war also lange Zeit in Wien beheimatet und kam eigentlich erst zusammen mit dem ersten Fürsten Franz Josef II., der hier in Liechtenstein dann auch wohnen sollte, nach Liechtenstein. Dieser Aufenthalt war aber verhältnismäßig kurz, denn heute befindet sie sich wieder in Wien, wieder im Palais in der Bankgasse oder Herrengasse und auch im Gartenpalais in der Rossau ausgestellt. In den Zwischenkriegsjahren galt die Sammlung Liechtenstein in Wien als die beste kunsthistorisch vollständigste Sammlung. Also wenn man einen Überblick haben wollte vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, dann besuchte man die Sammlung der Fürsten von Liechtenstein und zum Beispiel nicht das Kunsthistorische Museum in Wien, das offenbar hier noch Lücken aufwies. Dann aber kam der Krieg, der Zweite Weltkrieg, und man musste die Sammlung in Sicherheit bringen. Und hier hat der Direktor, der damalige Direktor der Galerie Liechtenstein, wie sie hieß, hat wirklich ein Meisterstück vollbracht. Von Februar 1941 bis April 1945 tat er nichts anderes, als die Sammlung zu retten, zu verstecken, aus den verschiedenen Schlössern zu holen bzw. dort unterzubringen, bis sie dann wirklich im April 1945 endlich unversehrt in Liechtenstein auf Schloss Vaduz ankam. Der Direktor, das war Gustav Wilhelm, hat die Geschichte dieser Flucht oder dieser Bergung in sein Tagebuch geschrieben und sie wurde dann im Jahrbuch des Historischen Vereins veröffentlicht, und zwar unter dem Titel Der Weg der Liechtenstein-Galerie von Wien nach Vaduz, aber die genaue Literaturangabe schreibe ich in die Shownotes, falls du das gerne recherchieren und nachlesen möchtest. Es liest sich wie ein Krimi, ich kann das nur empfehlen. Denn letztlich war es wirklich eine Nacht- und Nebelaktion, wirklich den Bombardierungen der Städte in Süddeutschland und Vorarlberg davonlaufend mit einem Lastwagen und einem Bahnwagen. Wirklich unter Einsatz ihres Lebens hat Gustav Wilhelm und seine Helfer haben die Sammlung dann über die Grenze nach Liechtenstein gebracht und sie im Schloss Vaduz unterbringen können. Ja, wer sind die Fürsten von Liechtenstein eigentlich? Ich meine, der Name ist bekannt, ist ja klar. Wir sind ein Land, ein kleines zwar, aber wir sind eins. Die Familie Liechtenstein war eine österreichische Adelsfamilie, die sowohl Offiziere des Kaisers waren und später aber vor allem Finanzier der österreichischen Kaiser. Sie waren unermesslich reich, sie haben es wirklich zu großem Reichtum gebracht und sie waren vergleichbar vielleicht mit der Familie Fugger in Deutschland oder den Medici in Italien, natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann Ende des 18. Jahrhunderts brachten es die Fürsten von Liechtenstein auch zu einem eigenen Land, was ihnen natürlich dann auch politisches Mitspracherecht auf europäischer Bühne sozusagen brachte. Ja, sie hatten diese Sammlung, sie hielten sie immer privat, nur durch Familiengesetze eigentlich in gewissen Regeln gehalten. Und diese private Sammlung der Familie von Liechtenstein, der Fürsten von Liechtenstein, ist ein Zeugnis von Tradition und Familiengeschichte. Und was möchte eine Adelsfamilie denn mehr? Sie haben sie lebendig gehalten, sie haben, wie ich schon erzählt habe, gekauft, aber auch verkauft, wenn es nötig war. Sie haben es geschafft, dass kein Staat jemals Anspruch auf ihre Sammlung hatte, also weder Österreich noch Nazi-Deutschland noch Liechtenstein auch nicht. Es war nicht möglich, irgendeine Denkmalschutzbeschränkung über die Sammlung zu verhängen. Und so kam es dann auch so weit, dass sie dann wieder von Vaduz nach Wien gebracht wurde. Und der Grund war auch hier wirklich ein privater Entscheid. Man hatte lange Jahre über ein Kunstmuseum diskutiert hier im Lande, in dem die Sammlung auch untergebracht werden konnte und entsprechend repräsentativ gezeigt. Doch das scheiterte an vielen Diskussionen und letztlich dann auch an politischen Kämpfen der Parteien. Das kam also nicht zustande. Dann hat der Fürst von Liechtenstein Pläne gehabt, ein eigenes Museum zu bauen. Doch auch das scheiterte an unterschiedlichen Auffassungen zwischen der Bevölkerung, dem Lande und dem Fürsten selber, bis er dann sagte, nun gut, ich habe diese beiden Palais in Wien, die extra für die Sammlung gebaut wurden, also bringe ich sie auch wieder dahin. Und so sehr es schmerzt als Liechtensteinerin, dass diese Sammlung nicht hier in diesem Land zu sehen ist, wenn ich nach Wien komme und ich kann sie dort bewundern, dann geht mir als Kunsthistorikerin dafür das Herz auf, denn einerseits haben die Fürsten von Liechtenstein ihre Mittel eingesetzt, das Palais in der Bankgasse wirklich so herzurichten, dass es dieser Sammlung unter Zeit alle Ehre macht. Also obwohl es im Zweiten Weltkrieg von einem Flieger zerstört wurde, ich habe selten ein so schön renoviertes Palais gesehen, auch mit den Kunstwerken, die dort wieder angebracht wurden. Das Palais ist nicht öffentlich, doch manchmal gibt es die Gelegenheit, eine Führung mitzumachen. Ebenso das Gartenpalais in der Rossau, das hervorragend restauriert wurde, wirklich, man hat keine Kosten gescheut. Beide Palais sind Schmuckstücke für die Sammlung, die dort auch ausgestellt ist. Leider konnte sie sich nicht so sehr in der Öffentlichkeit etablieren, dass man dann mit der Zeit die Öffnungszeiten reduziert hat und heute ist sie, glaube ich, einmal im Monat zugänglich. Also wenn du nach Wien gehst, informiere dich über die Öffnungszeiten des Gartenpalais in der Rossau und geh dort unbedingt hin. Es ist nicht nur die Sammlung ist schön, nicht nur das Palais ist wunderschön, sondern auch der Ort mit dem Museumscafé oder Museumsrestaurant dazu. Es ist wirklich, wirklich eine besondere Sehenswürdigkeit in Wien. Und einen kleinen Ausflug ein bisschen außerhalb des Stadtkernes allemal wert. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt, was die Sammlung der Fürsten von Liechtenstein ausmacht, nämlich die Wertanlage. Und das hat die Familie sehr gut erkannt und nutzt sie auch als solches. Also einerseits, sie pflegt sie sehr gut. Die Bilder sind wirklich top restauriert ständig. Und in einem hervorragenden Zustand, also auch Möbel, Bronzen, was alles dazugehört. Und sie lässt sie erforschen, was natürlich den Wert der Kunstwerke auch steigert, wenn man viel darüber weiß, wenn man sie einordnen kann und auch in ein Beziehungsnetz bringen. Und es bringt ihr sowohl die Qualität der Sammlung als auch die Qualität bzw. der gute Zustand der Palais, bringt der Familie selber auch ein gewisses Standing und Ansehen als kunstsinnige Familie, denn was verbinden wir mit Kunst? Wir verbinden schon eine gewisse Bildung damit, ein Schönheitsempfinden und wenn natürlich alles noch auf Top-Ebene gebracht ist, auch die Bewunderung für das Vermögen einer solchen Familie. Ja, also ich werde natürlich hier in diesem Podcast nicht das letzte Mal über die Sammlung der Fürsten von Liechtenstein sprechen, weil man merkt es, ich bin selber ein großer Fan. Ich habe meine Magisterarbeit über die Wiener Biedermeier-Malerei und Johann II. Geschrieben, schon ein Weilchen her, aber doch. Und wollte ich hier jetzt, wenn ich in meinem neuen Online-Kurs mich um die Museen in Europa und ihre Sammlungen und ihre Highlights kümmere, wollte ich natürlich schon gerne auch unser, in Anführungsstrichen, Liechtensteiner Schmuckstück ein bisschen vorstellen. Und falls dich dieser Kurs interessiert, das ist jetzt heute wirklich die letzte Chance, dich anzumelden. Am Sonntag, 2. März um Mitternacht schließe ich die Türen, dann kannst du nicht mehr dazukommen. Aber nutze doch die Gelegenheit, der Kurs heißt Kunstgeschichte on the Road, die Museen Europas. Anmeldeschluss, wie gesagt, Sonntag, 2. März um Mitternacht. Der Kurs ist kostenlos, doch ich möchte, dass du mir dann eine Bewertung gibst, damit ich weiß, wo ich dran bin. Also es ist eine Beta-Version des Kurses. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung oder du gehst einfach auf meine Webseite www.personalartguide.li und auch dort kannst du dich noch heute und morgen zum Kurs anmelden. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Bis vielleicht im Kurs.